Ich lese ein Wort aus Epheser 1, das uns in unser Thema von heute früh einführen soll. Es ist der 17. Vers. Er lautet: Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Offenbarung, den Geist der Enthüllung, den Geist der Apokalypsis oder der Hüllen oder Schleierwegnahme. Meine Freunde, dieses Wort ist geschrieben als solche, die den Glauben haben in dem Herrn Jesus. Nicht nur an den Herrn Jesus, sondern in dem Herrn Jesus drinnen. Es gibt verschiedene Arten von Glauben. An ihn, in ihn hinein, in ihm drinnen seiend. Das sind nur drei Stufen. Es gibt dabei viel mehr. Und wer diesen Glauben hat, in dem Herrn Jesus drinnen seiend, und wer die Liebe zu allen Heiligen hat, meine Brüder, zu allen Heiligen. Denn wer Gott liebt, der liebt auch alle die, die aus ihm geboren sind. Ich kann nicht sagen zu meinem irdischen Vater: Vater, ich liebe dich, aber von meinen Geschwistern will ich nichts wissen. Das würde ich mir als Vater und Opa strengstens verbieten. Und so macht es auch Gott. Wo diese beiden Voraussetzungen gegeben sind, des Glaubens seiend in Christo Jesu und der Liebe zu allen Heiligen, da gibt es eine Weiterführung. Und diese Weiterführung besteht darin, dass uns Gott schenkt den Geist der Hüllenwegnahme, den Geist der Entschleierung, den Geist des Hineinschauens ins Wesenhafte, dass wir nicht mehr geblendet und berauscht sind von den Bildern dieser Welt. Der Teufel versucht, eine Bildschicht der Betrügereien in unsere Seele und in unseren Geist, in unseren Denksinn zu legen und hat dafür allerlei Mittel. Schon Goethe sagte: Ich fürchte die Zeit der täglichen Gazetten, Zeitungen. Ich fürchte die Zeit der täglichen Gazetten. Wenn mal die Menschen täglich so eine dicke Zeitung bekommen, die sie verschlingen sollen, haben sie keine Zeit mehr, etwas Vernünftiges zu lesen, wollte er damit sagen. Und dann kamen die illustrierten Zeitungen so langsam auf. Und dann wurde das Radio Mode. Und heute hat Gott als letztes Instrument erlaubt, das Fernsehen als ein Vergifter des Familienfriedens, als ein Zerstörer der tiefsten Sehnsüchte des Herzverlangens und des Stillewerdens vor Gott, dem Teufel zu erlauben. Ich habe keinen Auftrag, gegen das Fernsehen zu reden, ganz gewiss nicht. Aber ich weiß aus vielen, vielen Familien, welch eine tiefe Not, welch eine Zerrissenheit, welch eine Gereiztheit, Nervosität, welch eine ein Mangel an Zeit für Gebet und Gottes Wort und Gemeinschaft durch diese schon den Augen schädliche Limmerkiste entstanden ist. Wir als Gläubige haben das Vorrecht, das Wort Gottes so zentral in unser Leben hineingestellt zu wissen. Das Gebet als etwas ganz Wunderbares, was den Menschen vom Tier unterscheidet, und die Gemeinschaft der Heiligen als eine Brunnenstube, eine Quelle von Kraft und Frieden und Reinheit und Bewahrung und Vollendungskräften, in unser Leben glaubend hereinzunehmen, beziehungsweise uns glaubend hineinzustellen in diese Gottgegebenheiten. Deshalb möchte ich fragen, wie viel Zeit hast du am Tag oder in der Woche für Gebet, für das Wort in Gemeinschaft? Und wie viel Zeit hast du für Zeitung, Radio und Fernsehen? Führ einmal Buch darüber. Führ einmal Buch. Leg dir mal eine Seite an und trage auf der einen Seite ein, wie viel Zeit du hast für Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft. Trage mal ein, wie viele Minuten herauskommen. Geschwister, ihr werdet staunen, wie wenig herauskommt. Und wie viel Zeit wir haben für leichtfertige Unterhaltung und Geschwätz über andere und für die Zeitung und für das Radio und das Fernsehen. Brüder, ich sage das, weil in diesen rein äußeren praktischen Dingen wir einen Gradmesser haben, ob wir Gott lieben von ganzem Herzen, ob unsere Sehnsucht nach dem wiederkommenden Herrn eingestellt ist oder ob wir nur fromme Schwestern sind, die sich etwas in den Kopf setzen, etwas einbilden. Ich habe heute früh in den 3/4 Stunden, die mir zur Verfügung stehen, ernste Dinge zu sagen, aber auch wunderbare und gewaltige Dinge. Und es ist mein Gebet, dass der Heilige Geist uns jetzt so konzentriert auf das Zeugnis des Wortes, dass jeder von uns einen bleibenden, wesenhaften Gewinn mitnimmt für sein Leben, um nicht nur selbst gesegnet zu sein, sondern um ein Segensträger, bewusst und unbewusst, für andere zu werden. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ist dein Leben ein Segen für andere? Das ist die Frage. Ich möchte nicht davon reden, was uns enthüllt ist, sondern ich möchte davon reden, wie wir als Herausgerufene, als errettete Menschen, als Christo-Angehörig, als solche, die dem Teufel abgesagt haben und sich Christus hingegeben haben, wie wir enthüllt werden. Und ich zeige euch jetzt einmal euer Zukunftsprogramm. Und ihr werdet staunen, wie haarscharf das, was ich euch jetzt bezeuge, in Erfüllung gehen wird. Ich rede von 7 Enthüllungen, die wir alle durchlaufen müssen, um die wir uns nicht herumdrücken können, die irgendwie in unserem Leben sich auswirken. Ohne die ist keine Errettung, keine Bewahrung, keine Bewährung und keine Vollendung gibt. 7 Enthüllungsstufen, die du und ich, jeder gläubige Mensch, durchläuft, von denen die Welt, auch die fromme Welt, nichts weiß und nichts wissen will. Erste Stufe. Die erste Apokalypsis, die erste Entschleierung, die erste Enthüllung, die erste Hüllenwegnahme oder das Hüllenablegen ist die Selbstoffenbarung vor Gott, die Selbstenthüllung vor Gott in Beugung und Umsinnung oder Buße. Das ist das Erste. Davon redet die Schrift sehr viel. Sonderlich der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, im Epheserbrief und in anderen apostolischen Schreiben. Ich will euch nur die nackten Tatsachen sagen. Die Schriftbeweise werdet ihr selber in eurer Bibel finden. Der erste Akt in unserem Leben, der uns entreißt, der Gewalt, der Exousia, der Vollmacht, der Finsternis, und uns hineinstellt in den Lebensstrom der Gnade und des Heiles. Der erste Akt besteht darin, dass wir aufhören, frommes oder moralisches Theater zu spielen. Das ist ein Akt, der sich nicht nur in der Erweckungs- und Bekehrungsstunde vollzieht, sondern der sich, solange wir in diesem Fleischesleib der Sünde und des Todes wandeln, immer wieder vollziehen muss, wenn wir nicht zugrunde gehen wollen, wenn wir nicht abgleiten wollen, wenn wir nicht Pharisäer werden wollen. Das gilt für den Einzelnen und das gilt auch für eine ganze Gemeinde. Wie viel geistliches Leben hat es schon gegeben auf der Erde seit dem Erlösungswerk von Golgatha? Ich stamme von Hugenotten und Waldensern ab, Gläubigen aus Norditalien und Südfrankreich, die um ihres Glaubens willen verfolgt wurden, auswanderten und viel auf sich nahmen. Und etwas von dem Temperament des Norditalieners und des Südfranzosen lebt noch in mir. Und etwas von dem Glaubensgut meiner Ahnen ist wieder aufgebrochen in mir, nachdem die Eltern und die Großeltern und die Urgroßeltern total ungläubig waren, aber zum Glauben kamen. Wenigstens meine Eltern. Meine Freunde, wie viele Geistesbewegungen haben begonnen in Kraft und Vollmacht und sind daher zu kommandierenden, registrierenden, finanzierenden Kirchen geworden. Es sind keine Gemeinde, keine Ekklesia geblieben, sondern eine Kyriake, eine Kirche geworden, erstarrt, das Leben herausorganisiert wurde und die unmittelbare Kraft, die Dynamik des Heiligen Geistes zum Erliegen kam. Das gilt für den Einzelnen und das gilt für ganze Glaubens- und Geistesbewegungen. Wo früher der Apostel Paulus lebendige Gemeinde hatten, ich habe ein paar Freunde, die waren dort an verschiedenen Orten, die haben alle Orte aufgesucht nach der Schrift, nach dem Neuen Testament, wo Gemeinden waren. In vielen Orten weiß man gar nichts mehr vom Evangelium. Gar nichts mehr. Es ist keine Gemeinde, kein einziger Gläubiger. In Orten, die genannt werden. Eine Reihe Freunde haben das erlebt, haben mir das erzählt. Das gilt für den Einzelnen und das gilt für Bewegungen. Der Teufel, der will alles zum Erstarren, zum Ersticken bringen. Der will das Leben aus Gott, die Liebe, die uns durchglüht, zum Pharisäismus umformen und absinken lassen. Hüte dich davor als Mensch, hüte dich, Odin, davor als Gemeinde. Deshalb ist der erste Prozess der, dass wir vor Gott unseren Totalbankrott erklären, dass wir uns alle frommen Hüllen, alles Geltungsbedürfnis, aller Machthunger, alle fromme Wichtigtuerei, alles Theater, dass wir uns diese stinkenden Lappen der Selbstgerechtigkeit selber vom Leibe reißen und in der nackten Schandgestalt unseres, nicht nur unseres Daseins, sondern unseres So-Seins, um es philosophisch auszudrücken, uns vor Gott den Dreck werfen. Das hast du getan, als du zum Glauben kamst, sonst bist du nicht gläubig. Aber das gilt es immer wieder zu tun. Das ist die erste Stufe der Selbstenthüllung in Beugung und Buße. Dazu gehört, dass man vor Gott alles ins Licht drückt, was in uns Finsternis ist. Und dann wird unsere Finsternis wird Licht. Denn das Licht macht alles offenbar. Und das heißt nach dem Urtext auch genauso richtig übersetzt, was offenbar gemacht wird, das ist Licht. Man wird ein Lichtsmensch, indem man alle Finsternis ans Licht bringt. Ob man das allein macht, ich habe es allein nicht fertig gebracht. Ich habe mir einen holen müssen. 44 Jahre, ein Leipziger Studenten, den habe ich mir geholt und habe gesagt, hören Sie einmal, ich muss mal mein Herz ausschütten. Ich muss Ihnen mal meine Sünden sagen, ich kann sie allein nicht mehr tragen. Bitte hören Sie mich an. Bitte beten Sie mit mir. Ich kann nicht mehr. So habe ich zitternd und betend am ganzen Körper gesagt. Noch einmal, ob du das allein machst vor Gott, werden die wenigsten können. Der Teufel ist ein Betrüger und drückt uns die Gurgel zu und will es nicht haben, dass wir unsere Sünde und Schande bekennen und mit Namen nennen. Oder mit einem anderen. Und das ist eine große Gnade. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir einmal vor Gott kapitulieren, den Totalbankrott ansagen, uns bis auf die Knochen vor ihm blamieren und zu der Erkenntnis durchsprechen, in mir, in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Darüber will ich nicht mehr viel sagen, das haben die meisten von euch erlebt, andere stehen drin und eine Reihe haben es noch nicht begriffen. Aber ich möchte euch sagen, das ist die erste Station, die kann man nicht umgehen. Zweitens, das Offenbarwerden. Und jetzt sage ich etwas, was viel zu wenig beachtet wird. Das erste ist ein bewusstes Offenbarwerden. Das zweite ist ein unbewusstes Offenbarwerden. Wir sind ein Theatron, steht geschrieben. 1. Korinther 4, 9 und vielen anderen Stellen. Ein Schauspiel der unsichtbaren Welt. So wie ich jetzt euch anschaue und ihr schaut mich an, so steht die Gemeinde viel heller angestrahlt als ich hier, viel heller und leuchtender. Vor einer unsichtbaren Welt viel tiefer im Dunkel getaucht als ihr im Halbdunkel, viel stärker. Und die schauen die Gemeinde an. Und das sind in erster Linie die Fürstentümer, Gewalten in den Himmelsregionen. Das sind die Welten des Lichtes und die Welten der Finsternis. Denn über der Erde lagert die Atmosphäre. Und in der Atmosphäre herrscht der Fürst der Gewalt der Atmosphäre. So heißt sie Urtext. Der Fürst der Gewalt der Luft. Das sind die Finsternismächte. Die lagern da. Die sehen uns, die beobachten dich, die hören jedes Gebet, die sehen jede Herzensentscheidung, die hören jedes Wort, das du sprichst, die sehen, was du tust, was du mit deinen Händen tust, wohin du deine Augen spazieren gehen lässt, wem du deine Ohren öffnest, wohin dich deine Füße tragen. Das sehen die alles und beobachten das und haben ein großes Interesse dran und haben eine teuflische Freude, wenn du, der du ein Kind Gottes bist, Wege der Sünde gehst. Da gibt es denn das auch, dass man dem Herrn gehören kann, dass man einen heiligen Entschluss einmal gefasst hat und alles auf eine Karte gesetzt hat und daher wieder anfängt, Wege der Sünde zu gehen, dass man die Altäre, die man abgerissen hat in einem heiligen Eifer, im ersten Augenblick in der Erweckung, dass man diese Altäre der Dämonen wieder aufbaut, gibt es denn das auch? Den Altar der Schutzliteratur. Den Altar von Nikotin und Alkohol und so weiter und so weiter. Da gibt's denn das auch? Ja, das gibt's. Und daran krankt die Gemeinde Gottes. Und davon sind wir alle gefährdet. Wir alle, du und ich, solange wir diesen Fleischleib an uns tragen. Wir werden offenbar von der unsichtbaren Welt, von den Fürstentümern und Gewalten in den Himmelsregionen. Die sehen uns, die beobachten uns. Und die Dämonen freuen sich. Und die heiligen Engel verhüllen weinen das Haupt, wenn wir unserem Herrn Schande bereiten. Und wer von euch, wer von uns, ich schließe mich natürlich mit ein, wer von uns hätte seinem Herrn noch keine Schande bereitet? Und diese Enthüllung durchlaufen wir. Solange wir in diesem Leibe sind, werden wir fortwährend offenbar vor den unsichtbaren Mächten und Gewalten. Auch vor einigen Menschen. Aber das sind nur wenige. Es sind vielleicht ein paar hundert oder ein paar tausend, die uns beobachten und die sehen wollen, ob das, was wir mit unserem Munde reden, ob das auch wirklich der Motor, die bewegenden Kräfte unseres inneren Lebens sind. Menschen sind es wenige. Und deshalb sagt die Schrift, wir sind ein Schauspiel dem Kosmos. Den Engeln und den Menschen, vielen oder allen Engeln und wenigen Menschen. Meine Freunde, davon ist die Schrift auch voll und ihr werdet entsprechend genügend Stelle finden. Hebräer 12, 1. Korinther 4, 1. Petri 3, beziehungsweise 1. Petri 1, Epheser 3 und so weiter. Ich erwähne nur die Tatsache, wir sind ein Schauspiel den Engeln und Dämonen. Natürlich in erster Linie dem Herrn, dem lebendigen Gott, unserem Vater, natürlich. aber auch diesen Mächten, die schon mitbeteiligt sind, an uns, die wir auch mitbeteiligt sind. Wenn ihr wüsstet, was ein stotterndes Gebet bewirkt in den Dämonen der unteren Himmel und in den Engelfürsten der Mittel- und Überhimmel, denn das sind die Gliederung, die die Schrift nennt. Wenn ihr das wüsstet, ihr würdet viel mehr beten, ihr würdet viel mehr Opfer des Lobes und Dankes bringen. Ihr würdet viel mehr die Energien Gottes, nicht nur unbewusst, sondern bewusst, hineinströmen und strahlen und schleudern in die Finsterniswelt und in die Lichtswelt. Wenn die Gläubigen das wüssten, aber der Teufel sucht uns das zu verwischen. Der große Diabolos, der Durcheinanderwerfer. Merken wir uns diese zweite Offenbarung. Noch einmal, die erste Offenbarung ist bewusst, sagen wir unsere Sünden, blamieren wir uns vor Gott, räumen wir aus, geben wir auch die letzten und geheimsten Bindungen preis und sagen, oh Gott, ich will lieber sterben als in der Sünde leben. Wenn dieses Gebet noch nicht, wenn auch in anderen Worten, über das Gehege deiner Zähne durchgebrochen ist, dann ist es Zeit, dass du es lernst. Ich will lieber sterben als sündigen. Denn wer nicht absagt allem, kann nicht mein Jünger sein. Das ist ein gewaltiges Wort. Wollen wir es uns sagen lassen? Wollen wir es uns sagen lassen? Und das Zweite ist unbewusst, dass wir vor den Fürstentümern Gewalten der Himmelsregion, vor der unsichtbaren Welt, von denen es heißt, dass sie gebückt hineinzuschauen begehren in das, was uns verkündigt wird. Da stehen die hohen Himmelsfürsten, die stehen gebückt und gucken, was wir für wunderbare und gewaltige Dinge uns verkündigt werden, wenn wir die Gnade haben, das volle Evangelium mit all seinen Auswirkungen, mit all seinen Kräften und Herrlichkeiten hören zu dürfen und erfahren zu dürfen und vermitteln zu dürfen, stehen die Mächte, die Engelfürsten des Lichts und der Finsternis gebeugt und schauen, was sich davon zieht auf Erden. Das ist das biblische Weltbild, von dem weiß die Religion und die Philosophie und die Geschichte nichts. Davon ist die Schrift voll. Drittens, es gibt aber auch ein Offenbarwerden innerhalb der Gemeinde. Das heißt, wo sich Menschen zusammenschließen als Gemeinde, ob das ein Bruderkreis ist oder ein Hauskreis oder ein christlicher Verein junger Männer oder ein EC oder eine Freikirche oder ein Methodist oder Baptist oder Hana oder das ist ja einerlei. Darauf kommt es ja nicht an. Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass unsere Herzen total sind. Und dann kannst du stehen, wo du willst. Und wenn du katholischer Priester bist. Ich kenne griechisch-katholische und römisch-katholische Priester. Mit einer strahlenden Heilsgewissheit, vor der wir uns schämen können, kenne ich. Mit denen beuge ich die Knie. Wir haben höhere katholische Geistliche gesagt, nach vierstündiger Unterredung, als ich Zeugnis gab von der letzten und tiefsten Wahrheiten und ihnen Erlebnisse erzählte, die ich hatte, an Heilungen und alles und so weiter. Sagten die, was sie haben, habe ich auch. Das muss ich ihnen bekennen. Und als ich dann antwortete, wenn sie das haben und mein Bruder sind, dann haben sie das nicht von ihrer Kirche, dann haben sie das von dem lebendigen Gott selbst, als Charisma, als Gnadengabe. Und da antworteten mir solche Herren, ja, so ist es auch. Ich habe das erlebt. Deshalb erkenne ich eine Zerrissenheit der Gläubigen nicht an. Wer den Herrn Jesus liebt von ganzem Herzen und bereit ist, für ihn alles wirklich hinzugeben und nicht nur als fromme Verzierung für sonntags morgens von 10 bis 11 benutzt und dann wessen Leben an ihm hingeopfert ist, der ist mein Bruder, der kann stehen, wo er will. Das
Bleib aber nur an dem Ort, an den Gott dich geführt hat. Bleib treu, wo dich Gott hingeführt hat. Aber sei einer, dessen Glut der Liebe, dessen Inbrunst der Hingabe die anderen entzündet, der bewusst und unbewusst etwas ausstrahlt von der Lebenskräften des Christus. Da ist dein Leben kostbar und gesegnet. Nur merkst du das nicht, dass ein stammelndes Gebet vor Gott und vor der unsichtbaren Welt unendlich wertvoller ist als alle Kirchentage zusammen. Ein einzelnes Gebet von einem zerbrochenen, geistig demütigten Menschen, der alles für alles gibt. Das ist die zweite Enthüllung, die wir nicht vergessen wollen. Die Entschleierung, die Enthüllung, uns unbewusst, vor der unsichtbaren Welt. Vor Licht und Finsternis mächten, vor dem lebendigen Gott und seinem Sohn und dem Heiligen Geiste, der in uns wohnt. Nummer 3. Innerhalb der Gemeinde, sagte ich, wird allmählich offenbar, was mit einem los ist. Und deshalb steht zum Beispiel ein seltsames Wort in der Schrift: Spaltungen müssen sein. Spaltungen müssen sein. Zu dem Zweck, dass die Bewährten offenbar werden, enthüllt werden. Nun gedacht, das darf man so fassen, wenn irgendwo irgendeine zur Kirche gewordene, zur Erstarrung gewordene christliche Organisation ist. Die kann heißen, wie sie will. Sie kann heißen, wie sie will. Keine ist sicher, ist nicht zu werden. Ich habe deshalb vorhin geredet von meinen Vorfahren, die aus geistbewegten Bewegungen stammen und zum Teil tot sind. So, geistlich. Ich kenne viele, viele Kreise. Ich komme ja nicht nur in eine Richtung. Ich komme zu Mennoniten, zu Baptisten, zu Methodisten, zu kirchlichen, zu außerkirchlichen, Laien, Groß, Geist, nicht getauften und so weiter und so weiter. Ich habe die Aufgabe, den lebendigen Herrn Jesus zu verkündigen und zu sagen, wenn du den nicht hast, wenn du ihn mit allen Fasern deines Herzens nicht an ihm hängst, wenn du dein Leben nicht allein aus ihm speisest, wenn du nicht alles außer ihm für Dreck und für Kot achtest, dann ist alles andere umsonst. Brüder, ich muss euch aufrufen, wacht auf und werdet totale Menschen und ungeahnte Kräfte werden in euch lebendig werden, dass ihr durch Staunen und Anbeten werdet und Ströme von Segen werden fließen aus eurem Leibe. Und so kann eine Spaltung darin bestehen, dass jemand sich irgendwo wegwendet. Und da ist eine Spaltung entstanden. Es stehen ja fortwährend Spaltungen. Der Darwinismus in England zum Beispiel, der ist in etwa 42 verschiedene Richtungen gespalten. Die Versammlung in England. Ich kenne diese Geschichte sehr gut. Sollte vor 35 Jahren sollte ich Nachfolger von Dr. Göntes werden. Für die Versammlung in Süddeutschland habe ich mich damit auseinandergesetzt. Es kann sein, dass die Spaltungen, die sein müssen, darin besteht, dass man sich spaltet. Es kann aber auch sein, dass eine Spaltung entsteht, indem man bleibt, treu bleibt und die anderen ruhig weglaufen lässt. Ob man nun zu denen gehört, die weggehen, aus irgendwelchen Gründen, die wir jetzt nicht analysieren wollen, oder zu denen, die bleiben und die Treue halten, solange noch ein lebendiger für Christus glühender Bruder da ist. Das ist verschieden. Aber dass solche Dinge fortwährend vorkommen, wie in der Natur, wo auch durch Spaltung einfachster, niederster Zellen dass die erste Lebensmehrung geschieht, so ist es auch im Geistlichen. Spaltungen müssen sein, damit die Bewährten offenbar werden. Und dann steht in der Schrift, dass man in der Gemeinde einen Blick gewinnen soll für die, die wirklich dem Herrn Jesus dienen, die wirklich eine Aufgabe und die auch eine Gnadengabe, ein Charisma haben. Das soll offenbar werden. Oder wenn einer in heimlichen Sünden lebt und sagt, ich kann nicht beten, ich gebe aber jeden Monat gebe ich 500 Mark, aber beten kann ich und will ich nicht. Dass man dem sagt, du behalt deine 500 Mark. Ruf mal den Namen des Herrn an und bring dein Leben in Ordnung. Zu einem meiner Freunde kam einer und zog 30.000 Mark, schon lange her, war vor dem Krieg, ich glaube sogar vor dem Ersten Krieg. 30.000 Mark zog er raus und legte es auf den Tisch und hat gesagt, ich höre, Sie wollen einen Saal bauen. Ich gebe Ihnen 30.000 Mark. Ich bin interessiert, komme oft in Ihre Versammlungen. Hier sind 30.000 Mark. Flutter her. Da sagte mein Freund, er ist vor einigen Jahren gestorben, ich will keine Menschennamen nennen, keine Menschen verherrlichen. Da sagte der, es steht geschrieben, Sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn. Und danach uns. Geben Sie Ihr Leben dem Herrn. Entlassen Sie Ihre Freundin und bleiben Sie Ihrer Frau treu. Und dann dürfen Sie mir die 30.000 Mark bringen. Jetzt nehme ich sie nicht. Sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns. Dann hat er seine 30.000 Mark eingesteckt, ging grußlos fort und wurde nie wieder gesehen. Der hat gemeint, er könnte mit seinen 30.000 Mark dem lieben Gott die Augen verschmieren. Er könnte ihn bestechen, hat er gemeint. Und das ist das Offenbarwerden in der Gemeinde. Eine Gemeinde, die nicht mehr die Kraft hat, die frommen Schwätzer und Mitläufer, die ihres ungelöstes, beschmutztes Leben voll Diebstahl, Lüge und Ehebruch mit Geld und guten Werken vertuschen wollen. Eine Gemeinde, die solche Leute nicht mehr abstößt. Ist am Sterben. Kann heißen, wie sie will. Das ist das Offenbarwerden innerhalb der Gemeinde. Der einfache, schlichte Bruder, von Jesus erfasst und erfüllt, der ist Gott angenehm. Aber all unser Leisten, unser Organisieren und Finanzieren und so weiter, und Herrschen und Einteilen, Brüder, das macht's nicht. Haben wir nicht in deinem Namen das und das und das und das getan? Geht von mir, ich habe euch nie erkannt. Werden nicht wenige, sondern viele einmal sagen und hören. Ich habe schon gestern Abend darauf hingewiesen. Das ist das Offenbarwerden in der Gemeinde Nummer 3. Jetzt kommt Nummer 4. Es gibt viele Dinge, die im Leben der Frommen nicht gelöst werden. Die irgendwie zu stark erbmäßig, anlagemäßig, milieubedingt, um es mal ganz modern psychoanalytisch auszudrücken, gebunden sind, sodass letzte Lösungen nicht vollzogen werden. Letzte Lösungen. Bindungen an Zaubereisünden, weil es ja vorkommt, dass die Vorfahren weiterhin ihre Nachkommen quälen. Aus dem Totenreich heraus. Ich könnte euch hier wahre Erlebnisse erzählen. Ich bin kein Spiritist, weit gewählt. Und doch könnte ich euch da erschütternde Dinge sagen, woran die Gläubigen unschuldig sind. Es gibt viel Schwermut unter den Gläubigen, die nicht gelöst wird. Es gibt Krankheiten leichter und ernster Art, die nicht heilen. Zum Teil durch Schuld, zum Teil auch, weil Gott etwas viel Größeres und Höheres vorhat. Ich weiß, was ich sage. Meine Freunde, all diese Dinge sind kein Grund, dass die Gläubigen, wenn sie wirklich gläubig sind, nicht entrückt werden. Das heißt mit anderen Worten, wer von Herzen bewusst Christo angehört, ganz im Ernst, aber noch ungelöste Probleme, Bindungen, Hemmungen, Belastungen, Verkrampfungen, Engramme und so weiter in seinem Leben hat, wo der Herr Jesus kommt, der wird doch entrückt, wenn er dem Herrn Jesus gehört. So wie eine Familie, die in ein schönes Haus umzieht, aus einem elenden Loch, auch die ungezogenen und schmutzigen und ungehorsamen Kinder von ihrer 12- oder 14- oder 16-köpfigen Familie mitnimmt. Weil sie Kinder sind, weil sie zur Familie gehören. Werden sie doch mitgenommen dürfen, umziehen. Und so ist die Entrückung ein Akt, der sich auf alle Gläubigen erstreckt. Ich sage zuerst auf alle Gläubigen und sage zweitens auf alle Gläubigen. Auch wenn letzte Lösungen noch nicht vollzogen sind. Indem ich das bezeuge, bewahre ich jetzt hier viele Menschen vor Selbstmordgedanken und vor der Ausführung von Selbstmordplänen. Das weiß ich. Und deshalb sage ich. Und deshalb muss ich sagen. Mehr will ich jetzt darüber nicht bezeugen. Jedenfalls gibt es ein Offenbarwerden innerhalb der Gemeinde und dann ein Offenbarwerden vor dem Bema. Und damit komme ich zu meinem vierten Punkt. Die Preisrichterbühne des Christus, vor der wir alle einmal stehen werden, soweit wir gläubig sind, die nicht gläubig sind, unter euch, und die auch nicht errettet werden wollen, wenn es nicht heiliger Ernst ist, die werden nicht entrückt werden. Die werden in der kommenden Drangsalzeit, wenn die Gemeinde weg ist, von der Weltherrscher der Endzeit, von dem Tier, umgebracht werden. Denn von euch, die ihr hier seid, wird keiner nach der Entrückung sagen, großartig, die sind weg, die Störenfriede, die uns nicht erlauben wollten, das Leben zu genießen in vollen Zügen. Jetzt können wir uns ausleben, jetzt wird es schön auf der Welt. Ihr nicht, ihr nicht. Ihr wisst zu viel, ihr habt zu viel erfahren. Ihr werdet sagen, da, jetzt haben sie doch recht gehabt. Und ich bin nicht dabei, ich bin nicht dabei. Herr, Herr, nimm mein Leben, jetzt will ich dir gehören. Es kann kosten, was es will. Und ihr werdet euch bekennen zu dem Namen des Herrn Jesus. Und ihr werdet glauben an sein Wort. Und werdet dafür, früher oder später, im Lauf von 7 Jahren, aber bestimmt von 3,5 Jahren, werdet ihr umgebracht werden. Das ist die unzählbare Schar aus jedem Volk und jeder Sprache und jedem Stamm. Sie stehen vor dem Throne. Aber die Gemeinde ist entrückt und ist versetzt auf den Thron. Ich sag's euch, damit ihr nicht erstaunt seid, wenn's kommt. Wenn's kommt, werdet ihr sagen, der Bruder Heller hat recht gehabt. Nein, das Wort Gottes hat recht gehabt. Also noch einmal, die dem Herrn gehören, mit ganzem Herzen, mit ganzem heiligem Ernst, auch wenn sie merken, es gibt gewisse Naturanlagen, in meinem Traumleben, meinem Gedankenleben, meinem Fantasieleben, da komm ich nicht ganz frei. Das ist kein bewusstes Bejahen der Sünde. Nein, das ist ein Ablehnen und Hassen der Sünde, aber ein Leiden darunter. Die werden entrückt. Du wirst entrückt werden. Und dann wird das oben das Letzte gelöst. Dann werden wir offenbar, wir müssen alle offenbar werden. Wir alle. Wir, die wir glauben, alle, ohne Ausnahme. Vor dem Bema tu Christu, vor der Preisrichterbühne des Christus. Dass ein jeder empfange, was er gehandelt hat bei Leibesleben oder durch den Leib, es sei gut oder böse. Ja, kann man denn, wenn man Böses getan hat, Gedanken, Worten oder kein Werken, kann man da auch entrückt werden? Ja, ja, nach der Schrift. Ich will den Weg nicht zu breit machen. Oh, ich hüte mich, habe eine heilige Angst. Ich will ihn aber auch nicht enger machen, als ihn die Schrift macht. Ich will das Wort sagen und seine ganze wunderbare Wahrheit, die ganze Spannungsweite, aber auch die ganze Seligkeit des Wortes. Vor der Preisrichterbühne des Christus werden wir offenbar. Alle. Und da wird das, was jetzt nicht gelöst werden, gelöst, aber dann kann man entweder gelobt werden oder nicht gelobt werden. Man kann gelohnt werden oder nicht gelohnt werden. Man kann gekrönt werden oder nicht gekrönt werden. Offenbar werden wir alle. Und das ist für den einen ein Lohngericht oder ein Lobgericht oder ein Kronengericht. Und der eine, der hat gebaut Gold, Silber und Edelsteine auf das Christusfundament, das in seiner Bekehrung gelegt wurde. Und der andere hat gebaut Heu, Holz und Stroh. und das Heu, Holz und Stroh verbrennt und dafür wird er nicht gelobt und gelohnt. Meine Freunde, lasst mich etwas sagen. Ich bin überzeugt, dass keiner unter uns ist, auch nicht einer, der nur Gold, Silber oder Edelsteine baut, bei dem gar kein Heu, Stroh und Stuppen vorkommt. Keiner da. Ich bin überzeugt, dass selbst bei einem Apostel Paulus, bei seinem Temperament, bei seinem dauernden Wechsel der Mitarbeiter, bei seinem heftig aneinandergeraten und so weiter, dass auch da manches gegeben hat. Dazu kenne ich die Bibel zu gut. Meine tägliche Lektüre seit 44 Jahren. Aber ich bin auch überzeugt, dass keiner hier ist. In diesem Raum nicht. In diesem Raum nicht. Weder da unten noch da oben. Der nur Heu, Stroh und Stoppeln gebaut hat. Sonst wärst du gar nicht hier. Dass du hierher gehst heute Morgen, das Wort zu hören, um dich zu öffnen und um dir sagen zu lassen, das ist schon Gold. Das ist schon Silber. Das ist schon die Anzahlung auf Edelstein. Jeder von euch in diesem Raum ist in einer Beziehung der Schlechteste, ganz genau. Jeder. In einem Stück. Und jeder von euch, auch der Elendeste und Schlechteste, ist in einem Stück der Treueste und Wertvollste. In einem anderen Stück. Wollen wir uns gar nichts weismachen. Meine Freunde, ich sage euch das, um euch von diesen grauenhaften, unter den Gläubigen unheimlich grassierenden Minderwertigkeitskomplexen zu lösen. Das ist minderwertig. Der armseligste Trottel unter uns ist genauso hochwertig wie der intelligenteste und wertvollste Wohler. Der mit der geringsten Erkenntnis, der einfachste, schlichteste, der gar keine Gabe hat, ist genauso wertvoll wie meine Brüder und Mitarbeiter hier. Der Bruder Emil Groß-Kottenhaus oder hier meine anderen Brüder, der Paul und so weiter und so weiter. Die sind gerade so viel wert wie wir. Und da meint er, wir wären mehr wert. Weil wir hier stehen und reden, meint er, das wäre was Besonderes. Das ist eine heilige Verantwortung. Ich muss diesen Punkt verlassen und zum Ende kommen. Ich habe gesagt, viertens, vor dem Bema, vor der Preisrichterbühne Christi, werden wir offenbar und werden gelobt, gelohnt und gekrönt oder werden nicht gelobt, nicht gelohnt, nicht gekrönt. Und dann muss alles, was Heu, Stroh und Stoppeln ist, verbrennen. All unsere fromme Wichtigtuerei. All unser Eigenleben christlich passiert und getarnt, verbrennt. Aber du wirst gerettet werden. Aber durch Feuer. Durch einen Brandprozess. Aber verloren gehst du nicht. Denn deine Verdammnis hat Christus am Kreuz ein für alle Mal getragen und beseitigt. Wirst nicht verdammt. Wirst nicht verdammt. Wenn du an Christus glaubst, dich in ihm geborgen hast und in ihm bleibst, wirst du nicht verdammt. Aber ob du gekrönt wirst und gelobt und gelohnt, ob du Gold, Silber und Edelsteine oder Heu, Stroh und Holz in deiner Lebenszeit gepflanzt und gebracht und geboren hast, das wird offenbar vor der Preisrichterbühne Christi. Und vorher wollen wir keinen anderen verurteilen. Beurteilen dürfen wir alle und uns selber, aber nicht verurteilen. Fünftens, nachdem wir vor Christus das Letzte haben preisgegeben, was wir auf Erden nicht preisgeben wollten oder konnten. Du kannst deine Sünden nicht sagen, die dein Leben gestalteten, als du noch unter dem Herzen der Mutter warst. Kannst du deine Sünden nicht sagen. Ich weiß von Menschen, die wurden Diebe, weil die Mutter in der Schwangerschaft gestohlen hat. Und später Diebe. Das wussten die gar nicht. Wir haben es die Mütter unter Tränen bekannt. Aber die wussten es nicht. Das muss man solchen Leuten sagen. Und muss sich dann lösen im Namen Jesu. Was hier auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein. Christus ist der Löser. Und wenn wir dem Herrn angehören, dann lösen wir unsere Brüder auch von den Sünden ihrer Vorfahren. Aber über dieses Kapitel will ich jetzt nicht sagen. Das ist etwas ganz Gewaltiges. erschütternd Großes. Total verschwiegen, vom Teufel einfach zugedeckt. Aber in der letzten Zeit, und der Herr kommt bald, da wird das alles herausgebracht. Da kommt der Geist der Offenbarung, der Geist der Enthüllung. Da lernt man in die volle Freiheit hineingehen und das ganze Evangelium fassen. Und deshalb hat Gott mich hierher geschickt, euch mein Zeugnis zu sagen, wie er mir es anvertraut hat. Und wenn ihr mich ertragt und es hören wollt, bin ich mit Freuden bei euch. Wer es nicht hören will, dann packe ich meinen Koffer und fahre weiter. Nächste Station. Jawohl. Mein Bogen geht weit bis Afrika und Mexiko und New York. Habe ich Einladungen. Noch einmal. Nummer 4 war Thema. Nummer 5. Nachdem wir vor der Preisrichterbühne, das Ding heißt Bema, das war ein Stein, ist übrigens heute noch, kann man den Bema von Korinth sehen, ein Freund von mir hat ihn fotografiert, hat mir neulich ein Bild geschenkt. Nachdem man vor dem Bema Christi das Letzte hat hergeben dürfen, das Letzte herausgeschmolzen würde durch das Feuer des Gerichtes, dann sind wir unbefleckt, ohne Flecken und Tadel. Und dann werden wir nach der Emporrückung hinübergerückt vor Gott, dem Vater. Und dann stehen wir vor Gott, dem Vater, unbefleckt und heilig, ohne Runzel oder Makel, stehen wir leuchtend da, sagt der Herr, Vater, hier sind sie, meine Brüder, meine Glieder, die du mir gegeben hast, hier sind sie, ohne Runzel und Makel. Das ist eine Enthüllung. Das ist ein Empfang, viel größer als der Empfang, den Jesus erlebte, als er allein zum Vater ging. Wird der Empfang sein, wenn der ganze Christus kommt, das Haupt und seine Glieder. Bruder, Schwester, da darfst du auch dabei sein, wenn du ungeteilt dem Herrn gehörst. Wenn du wüsstest, welche Freuden und Wonnen und Herrlichkeit dich erwarten. Dein Herz würde verspringen in heiliger Freude. Eine ganze Reihe Schriftstellen erhärten das. Sechstens und siebtens. Sechstens. Während wir vor der Preisrichterbühne stehen, dann hinübergerückt werden vor Gottes Thron, unsere Installation erleben, unsere Betreuung mit unseren Ewigkeiten, mit unseren äonischen Aufgaben in den kommenden Zeitaltern. In der Zeit läuft auf Erden die Drangsalszeit. Das ist die 70. Danielsche Jahrwoche von 2 mal 3,5 Jahren. Wenn ich jetzt eine Woche Zeit hätte, da würde ich euch erzählen, was da geschieht. Da würde ich euch beweisen, dass wir als Gläubige nicht in die Drangsal der Letztzeit kommen, wie Israel oder Jakob verheißen ist. Die Klypsis Jakobs heißt sie, sondern dass wir in der Drangsal der Jetztzeit stehen. Wir gehen täglich durch Drangsal. Wir werden täglich dem Tode überliefert. Wir sind die Schlachtschafe geopfert. Wir geben täglich vor Gott uns hin. Wir lassen uns täglich blamieren und demaskieren. Täglich sterbe ich. Sagte Paulus, der Mann, der gesagt hat, seid meine Nachahmer. Aber Israel geht durch die Drangsale der Letztzeit. Und die vollzieht sich auf Erden an Israel und an den Nationen, je nach der Stellung, die die Nationen zu Israel einnahmen oder einnehmen. Und deshalb beten wir, Wohlfahrt über Israel. Das sind 3 Worte, Wohlfahrt über Israel. 3 biblische Worte. Betet die 3 Worte im Glauben in jedem eurer Gebete. Sagt Wohlfahrt über Israel. Denn dadurch kommt Wohlfahrt, Lösung, Kraft, Heil, Glück über dein Leben. Wer euch segnet, Israel, der ist gesegnet. Wenn du also gesegnet werden willst, segne Israel. Und dazu genügen im Glauben die 3 Worte Wohlfahrt über Israel. Sowie auch die 3 Worte Gott segne dich. Wie diese 3 Worte, im Glauben gesagt, Wunder bewirken. Ich könnte euch einen Sack voll Geschichten erzählen. Wie diese drei Worte aus meinem Leben, diese drei Worte, Gott segne sie oder Gott segne dich oder God bless you oder Dieu vous bénisse, was diese Worte bewirkt haben, was ich selbst erlebt habe. In diesen Worten liegt eine Kraft, wenn ihr segnet, Christ gesegnet und der Segen löst den Fluch auf. Ich habe gar keine Ahnung, dass hier auf einen, von einem Menschen, auf dem ein Fluch liegt, meinetwegen, der bei einer Kartenlegerin war, ich nehme gerade mal ein Beispiel aus meiner Erfahrung, Erinnerung von Hunderten von Beispielen, bei einer Kartenlegerin war, sagt, sie werden einmal als Selbstmörder sterben und so weiter und so weiter. Und diese Menschen hier Lebtag unter Druck und Angst stehen und nicht wissen, woher das kommt. Wie diese Menschen, wenn man denen im Glauben sagt, das ist eine Lüge des Teufels, der Herr Jesus segne sie und löse sie, wie dann die Leute mit einem Mal im gleichen Augenblick strahlen, leuchten, wie der Fluch gelöst ist. Das muss man mal erleben. Ich habe es hunderte Mal erlebt. So. Meine Freunde, so werden wir einmal vor Gott stehen, strahlend und unbefleckt, und werden dann, wenn diese Drangsalzeit vorbei ist, mit dem Herrn Jesus als sein Körper, sein Leib, zum Gericht als die Richter, denn wir werden die Welt und die Engel richten, werden wir herabkommen. Und wenn der Christus auf dem Ölberg steht mit seinen Füßen und die ganze Menschheit in dem gespaltenen Ölberg versammelt wird, glaubt ihr das? Ha! Ha, ihr lieben Freunde, die ganze Menschheit, die kann ja auf dem Bodensee stehen. Und wenn sie draufstehen und einsinken, dann steigt der Bodensee so viel mehr nicht. Und sie wird dann in diesem gespaltenen Tal stehen. Und dann wird das Gericht stattfinden. Und ihr werdet die Menschen und die Völker und die Engel richten. Denn das Gericht hat der Vater dem Sohn. Und der Sohn hat es uns übergeben. Was sind das für Dinge? Aber das geschieht dann, wenn wir denn die Enthüllung auf dem Preisrichter, vor dem Preisrichterstuhl und die Enthüllung vor Gott dem Vater durchlaufen haben, dann werden wir enthüllt hier auf Erden. Und dann wird Christus bewundert werden, wenn er kommt. In denen, die ihm geglaubt haben, in dir und in mir, wird der Christus bewundert, denn wir sind ja ein Teil seines Körpers. Ihr Minderwertig, wir werden bewundert werden von der ganzen Schöpfung. Und damit komme ich zu meinem letzten siebten Punkt, und das ist das Unerhörteste, was es gibt. Ich wage gar nicht, mit eigenen Worten davon zu reden, ist mir zu gewaltig. Wer es zu fassen vermag, der fasse es. Nicht nur die dann lebenden Völker, nicht nur das dann im Gericht stehende Israel, nicht nur die Nationen, die in dem gespaltenen Tale stehen, nicht nur vor denen werden wir enthüllt als Glieder des Christus bewundert und angestaunt werden. So sagt es die Schrift. Lest eure Bibel, ihr habt ja eine. Und nun komme ich zu dem, was ich sagen will. Ich vollende den Periodenbau meines Satzes, nicht nur die, sondern die ganze Schöpfung steht auf den Zehenspitzen, beugt sich nach vorne über und wartet auf unsere Entschleierung, auf unsere Enthüllung, die Enthüllung der Söhne Gottes. Denn wir sind die geistgezeugten Söhne. Israel ist der erstgeborene Sohn unter den Völkern. Die Engelwelten sind die Erstgeschaffenen, deshalb die Bnei Elohim genannt, das heißt die Söhne Gottes. Aber wir sind die geistgezeugten Söhne. Wir stehen in der Christusgleichheit. Wir bilden seinen Körper. Und dass dieser Christus als Haupt mit Gliedern offenbar wird, danach sehnt sich, streckt sich aus die ganze Ktisis, das heißt Schöpfung, alles, was Gott überhaupt ins Dasein gerufen hat. Das lese ich euch vor, damit ihr nicht mir glaubt, damit niemand auf den Gedanken kommt zu sagen, der Buddha Heller hat gesagt, der hat gar nichts zu sagen. Die Schrift sagt, ich lese Römer 8, Vers 19. Wie wartet die heiße Sehnsucht der ganzen Schöpfung, doch so sehnsüchtig auf das endliche Zutage treten oder auf die endliche Enthüllung oder Entschleierung oder Offenbarung, auf das endliche Zutage treten der Söhne Gottes. So heißt es. Der Elberfelder Text sagt etwa so: Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Aber ich habe versucht, durch eine genaue Übersetzung das Wörtlicher zu sagen. Der Sinn ist etwa der, die ganze Schöpfung steht auf den Fußspitzen, wie ich andeutete, streckt ihre Hände nach einer großen Gabe aus, die ihr gegeben wird. Und diese Gabe ist das Heil in Christo. Die ganze Schöpfung ist eine wartende Schöpfung. Die Gräber dort unten und die Sterne dort oben warten auf deine Vollendung, Bruder und Schwester. Und du sollst Menschen und Engel richten, richtig machen. Du sollst Gerichte die Vollendung führen. Das ist die letzte Enthüllung. Und diese Enthüllungen durchlaufen wir. Ihr werdet vielleicht bei der letzten Enthüllung, nein, schon vorher, schon vor dem Preisrichterstuhl, werdet ihr denken oder euch erinnern und sagen, damals im Odin hast du es uns gesagt, Bruder Hiller. Wir haben es nicht so recht verstanden, aber jetzt ist es genauso gekommen. Ich schließe, indem ich die sieben Enthüllungen zusammenfasse. Erstens, wir enthüllen unsere Sünde und Schande in Beugung und Buße vor dem lebendigen Gott und verheimlichen ihm gar nichts mehr und sagen uns los von jeder Gewalt der Sünde und des Teufels. Wollt ihr das tun? Preist den Herrn. Tut es. Tut es. Ich bin schuldlos. Ich habe es euch gesagt, so gut ich konnte. Zweitens. Wir werden enthüllt vor den Engeln und Fürstentümern, Gewalten, vor den Lichts und Finsternis, Majestäten, der Lufthimmel und der Mittelhimmel und der Überhimmel, fortwährend in allem, was wir tun. Du kannst in einen ganz dunklen Ort gehen und dich verstecken und eine Sünde tun. Und kein Mensch hat es gesehen. Diese Mächte sehen es. Das ist das nie. Es wird dich bewahren vor Sünden der Tat. Du wirst die Sünden, die in dir aufsteigen, für die du nicht verantwortlich bist, die wirst du überwinden können. Principis obsta, widerstehe den Anfängen. Drittens, wir werden offenbar in der Gemeinde. In der Gemeinde merkt man, was echt ist und was fromme Wichtigtuerei ist. Und Geltungsbedürfnis und Hochmut. Das merkt man, wo Geist und Leben ist und wo frommes Geschwätz ist. Und so muss alles auch in der Gemeinde offenbar werden. Und dazu dienen vielleicht Spaltungen, indem man wegläuft oder indem man bleibt und nicht wegläuft. Ganz verschieden. Drittens. Nein, viertens. Wir werden einmal vor dem Preisrichterstuhl Christi offenbar, wo all das, was auf Erden nicht gelöst werden konnte, gelöst wird. Wo die letzten Lösungen sich vollziehen. Und wo wir gefeuert werden und alles verbrennt, was Gott nicht entspricht. Fünftens, wir werden nach der Hinaufrückung, die Hinüberrückung vor den Thron Gottes erleben und unbefleckt, rein und strahlend in der Gleichgestalt Christi Jesu vor dem Vater stehen und inthronisiert werden und unsere Ewigkeitsaufgaben bekommen. Was meint ihr, was das ist? Das stockt einem der Atem. Da bekommt man gar keine Luft mehr. Und so etwas zu sagen, so etwas Ungeheures. Aber das sagt ich nicht. Nach vielen Stellen. Sechstens, wir werden enthüllt werden in Herrlichkeit. Wenn wir dann wiederkommen, dann wird der Christus in uns seinen Gliedern bewundert werden von allen, die ihn geschaut haben. Da werden wir zuerst die Gerichte ausüben und dann werden die Rettungsaktionen entwickeln. Und siebtens und sechstens, die ganze Schöpfung wird einmal von sehnsüchtigem Verlangen ausschauen nach uns. Nach dem Königen, der geistgeprägten Königen, der christlichen Kinder, der ganzen Christen. Das ist dann die letzte.
die Briefe. Diese 7 Enthüllungen durchlaufen wir alle. Wer von euch so nicht ist, die erste hineingegangen ist, der tue ich. Und dann, wenn er das ganz gut tut, dann geht Stufe in Stufe, Schritt um Schritt, in unvorstellbarer Schönheit und Herrlichkeit. Gelobt sei der Name des Herrn, dass er mehr tut, als wir bitten und erdenken können. Dass er tun herrlicher ist, als Menschenmund des Ausgesprechens der Wahrheit. Halleluja, Amen!